Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der es heute ein Mann zu Gast, der viel zu erzählen hat, glaube ich, aus seinen 65 Lebensjahren. Er kennt die Hochs und Tiefs des Lebens. Ehemaliger Profifußballer, er ist Schauspieler und Unternehmer. Jimmy Hartwig, guten Morgen nach München.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin. Ich habe eure Nachrichten ganz toll verfolgt und mich hat gefreut. Italien, Österreich haben wieder anständig gewählt. Das finde ich in Ordnung. Jetzt müssen nur die Deutschen ein bisschen wieder vorankommen mit den anständig wählen.
Das heißt also, Deutschlandfunk Kulturnachrichten beschäftigen Sie intensiv. Sie sind ein informierter Mensch, Herr Hartwig.
Ja, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo mein Opa Nazi war. Ein richtiger SS-Mann-Nazi. Und da kann ich ungefähr vorstellen, welche Abneigung ich gegen Menschen habe, die rechts wählen.
Mhm. Wenn Sie den Opa schon angesprochen haben, der, so wie Sie sagen, Nazi war, dann gibt es also auch diese Tiefs in Ihrem Leben. Darf ich denn sagen, wenn wir Ihr Leben als eine Achterbahn bezeichnen, dass Sie gerade auf dem Hoch sind?
Ich möchte gerne oben mit der Achterbahn oben stehen bleiben. Ja. Ich möchte jetzt nicht mehr abstürzen. Und ich glaube, ich bin da in guten Händen, familiär und auch beruflich mit super Leuten zusammenarbeite. Sicherlich, dieses Hoch und Tief ist ja nicht so, dass ich absichtlich immer die Achterbahn vorgezogen habe, einmal rauf und runter zu fahren. Aber ich habe ja dann mal versucht, warum bin ich so? Warum gebe ich mich manchmal so? Dann habe ich auch einen Psychologen konsultiert, der mich dann wirklich unter seine Fittiche genommen hat und tief in die Kindheit reingegangen ist, dass ich da stundenlang auch geweint habe, weil ich wusste, es mit mir stimmt was. Und jetzt weiß ich, was mit mir nicht stimmt hat.
Im ersten Leben, Herr Hartwig, Profifußballer, heute unter anderem Schauspieler. Das wievielte Leben haben Sie da eigentlich jetzt gerade? Unterteilen Sie das so?
Oh Gott. Ja, ich glaube, ich habe, der liebe Gott hat mir ein Leben geschenkt. Erstmal, und dann hat er mir noch eins geschenkt. Das erste Leben war ein bisschen, wie Sie schon formuliert haben, ein bisschen achterbahnmäßig. Aber mein zweites Leben, glaube ich, versuche ich oben zu bleiben und nicht mehr so tief in die Tiefen Gefilten des Lebens einzutauchen. Und es gelingt mir bis jetzt die letzten 15 Jahre ganz gut.
Okay. Wer hat eigentlich die Lunte in diesem Leben vom Fußballplatz auf die Theaterbühne gelegt?
Thomas Thieme. Thomas Thieme ist ein sehr bekannter Schauspieler. Der hat mich, wie so gesagt, entdeckt. Der hat mich angesprochen und weil er ein Fußballfan ist, sind wir so vom Fußballgespräch über das Theater gekommen. Dann hat er zu mir gesagt, Mensch, du bist ein Typ, du hast eine Ausstrahlung, du hast eine gute Stimme. Würdest du dir mal vorstellen, auf Theater zu spielen? Ich sage, Theater zu spielen? Ich mit meiner großen Klappe, natürlich Theater, mache ich doch links. Ja gut, dann hat er gesagt, ich melde mich bei Gelegenheit. Und dann meldete er sich auch und hat gesagt, ich habe ein Stück mit Bernd Becker und Blixer Bargeld, Brecht, der Kaufmann Mech, also Brecht, ich soll den Kaufmann Mech spielen, Baal, das ist Baal. Und er fragte mich, kennst du Brecht? Ich sage, Brecht, wo hat er gespielt? Real Madrid, Benfica Lissabon, kann ich dir jetzt nicht sagen. Dann hat er gesagt, du pass auf, ich rufe dich in 2-3 Wochen wieder an, lese doch mal Brecht.
Ja.
Und von dieser Minute an, wo ich Brecht gelesen habe, war ich so fasziniert von diesem Menschen. Irgendwas hat mich da, weil er erstmal mit 23 dieses Stück geschrieben hat, dann die Mutter Courage, dann hat er ja das Berliner Ensemble aufgebaut, mit allen Widrigkeiten nach dem Krieg, nach dem Ersten und dann nach die DDR-Zeit. Und der Vater hat diese ganzen Weibergeschichten, die der hatte. Die Weigel hat stillgehalten, die Weigel hat ihm alles aufgebaut. Da denke ich, Mensch, ein bisschen Hartwig steckt doch in diesem Brecht drin.
Ja, aber wie viel Hartwig haben Sie denn dann reingesteckt? Also wahrscheinlich haben viele bei Brechts Baal oder Büchners Wojzeck, den Sie ja in Leipzig auch gespielt haben, gedacht, jetzt kommt dieser Jimmy Hartwig und macht Klamauk draus.
Nein, Klamauk gibt es bei mir nicht. Klamauk mache ich, wenn es angebracht ist, mache ich Klamauk. Früher auf dem Fußballplatz habe ich Klamauk gemacht, habe meine große Klappe gehabt, aber jetzt, wie gesagt, es hört sich jetzt blöd an zu sagen, aber den Jimmy Hartwig, den die Leute als Fußballer gekannt haben, der ist tot. Der ist mit der ersten Krebsgeschichte gestorben. Der ist weg.
Anfang der 90er.
Anfang der 90 bin ich gestorben, das erste Mal. Aber dann bin ich neu geboren worden und der neugeborene Jimmy Hartwig ist jetzt so, wie er ist. Und ich glaube, wenn ich zurückdenke an den alten Hartwig, ist dieser Hartwig, der jetzt lebt, wow. Muss ich wirklich sagen, der ist wirklich vernünftig, kann Verantwortung übernehmen, weiß, wo der Weg hingeht. Das ist schon eine tolle Nummer.
Gibt es einen Unterschied zwischen diesem Rasen, der lange für Sie die Bretter waren und jetzt diesen Theaterbrettern?
Ich vergleiche Fußball und Theater ist dasselbe. Also wir sind ein Ensemble, ist es die Mannschaft, der Trainer ist der Regisseur Auf der Bühne ist es so, es ist ein bisschen härter. Es gibt, wenn ich auf dem Fußballplatz gespielt habe, wo der Boden hart gefroren ist, ist jetzt auf der Bühne ist halt dieser Bretterboden. Aber ich glaube, man kann das teilweise vergleichen. Es gibt ja viele Fußballer, die jetzt noch Theater spielen, werfen auf dem Boden, haben gar nichts gemacht gekriegt und denkst, die sind erschossen worden. Ja, das ist aber ein anderes Theaterspiel. In diesem Theater, was ich jetzt spiele, kann ich natürlich, wie Sie schon gesagt haben, kann ich ein bisschen Hartwig mit reinbringen. Aber ich versuche eine Geschichte, die Geschichte, wo Brecht, die Geschichte, wo Goethe, Schiller, die Geschichten, die geschrieben haben, versuche ich bisschen authentisch, aber mit meinem Leben ein bisschen auf die Bühne zu bringen.
Wie gehen Sie denn ran an solche Rollen? Also es gibt ja diesen Weg des klassischen Schauspielers, der es studiert und der Step by Step dieses Business erlernt. Wie gehen Sie denn ran?
Für mich ist das nicht etwas schwierig. Also ich brauche, wenn ich vor der Premiere brauche ich hundertprozentig 6 Wochen richtig intensiv lernen. Weil ich habe den Fehler einmal gemacht. Ich bin bei der ersten Rolle, wo ich bekommen habe, habe ich die Texte alles auswendig gekonnt. Ich bin da zur Leseprobe gegangen und die anderen Schauspieler haben mich angeguckt, denken, was ist denn das für ein Spinner? Was ist denn das für ein Streber? Ich sage, ist das jetzt nicht richtig, dass ich eine, ach doch, doch, aber gehe davon aus, dass der Regisseur noch um die Hälfte streicht, da streicht, da streicht und da streicht. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt, wenn ich eine Rolle spiele, warte, bis die Leseprobe vorbei ist und dann fange ich intensiv an zu lernen, weil vorher bringt es nichts.
Was machen Sie jetzt gerade? Also gibt es irgendwas Schauspielerisches?
Nein, ich warte immer noch, bis es ist ja immer schwer. Sehen Sie, da gibt es ja viele tolle Schauspieler, die viel, viel besser sind, die auch zurzeit nichts zu tun haben. Und jetzt sage ich immer, Mensch, Jimmy, wieso hast du nichts auf der Bühne zu tun? Dann fange ich an nachzudenken, da gibt es viel bessere als ich und ich habe auch keinen Job. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das wie immer im Leben selber in die Hand nehmen. Im September muss ich die Hose runterlassen. Und muss, ich singe Brecht, ich habe Gesangsunterricht, ich habe morgen früh um 9 Uhr wieder Gesangsunterricht. Ich singe schon seit einem halben Jahr, habe vorhin ein Musical gespielt, wo die gesagt haben, Mensch, du musst deine Stimme, du hast eine tolle Stimme, du musst die jetzt ein bisschen, die Facetten reinbringen, das tue ich gerade und bin auf dem richtigen Weg. Es geht von Brecht los, von Mackie Messer, dann geht's los, Zauberflöte, dann geht's weiter über Udo Jürgens, dann geht's weiter über Geschichten. Ich erzähle Geschichten auf der Bühne. Und zwischendrin singe ich Lieder. Ich hoffe, dass es gut ankommt.
Sind diese Geschichten und die Lieder, sind die eher Dur oder eher Moll, wenn sie aus Ihrem Leben sind?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist so die mollhafte Partitüde. Also ich will jetzt nicht schreien, sondern ich will Leute zum Nachdenken bringen. Nachdenken bringen auch, wenn ich diesen zum Beispiel Brecht, wenn ich das Mackie Messer war ja, wow, war ja ein Schweinehund, ja? Es war ja ein Schweinehundgewehr, was der alles gemacht hat. Und dann, was der alles getrieben hat. Die Geschichten hat ja Brecht nicht umsonst erzählt. Die Geschichten waren ja im 19. Jahrhundert, wo er Brecht das geschrieben hat. Nach dem Krieg, Berlin in den 20er Jahren. Da waren die Ganoven unterwegs. Da war ja alles zusammen gewesen. Ja? Und ich bin in einem Viertel groß geworden, in Offenbach, das hieß Kirchenallee. Also Lobald-Siedlung, also es war eine Siedlung, nicht, wenn ich sozial schwach sage, ist es nicht, sagen wir mal, finanziell schwache Menschen.
Ja.
Er hört sich besser an wie sozial schwach. Und dann, wir hatten ja nichts von zu Hause gehabt. Und dann versuche ich, wann haben die Leute in den 20er Jahren in Berlin gelebt? Die haben alle in einem Zimmer gelebt, 25 Leute. Und so ging es mir auch. Und das ist immer eine Parallele in meinem Leben. Das finde ich so faszinierend, wenn ich Bücher lese und denke, rufe ich zu meiner Frau, Stefanie, Mensch, guck mal hier, das bin ja ich. Also das ist Wahnsinn.
Also im Herbst können wir Sie irgendwie erleben und bis dahin wird fleißig trainiert.
Viel trainiert.
Jimmy Hartwig, also früherer Fußballprofi, der trainiert jetzt für sein eigenes Stück, für seine eigene Schauspielerei. Wir sind gespannt, was da kommt.
Ich auch.
Fußballprofi in den 70er, 80er Jahren, da werden Sie viele kennen. Ehemaliger Fußballnationalspieler, 16 Mal im Trikot, erster dunkelhäutiger Nationalspieler. Heute sind Sie unter anderem Integrationsbeauftragter und Fairplay-Beauftragter beim DFB. Können Sie erklären, was genau Sie da machen?
Erstmal, dass ich beim DFB bin, ist für mich schon eine Riesennummer gewesen. Jimmy Hartwig im DFB, wow, war gut. Jetzt bin ich da und gehe in Vereine, in Landesvereine, versuche den jungen Leuten, die Migrationshintergrund haben, zu zeigen, dass wir sie gerne in Fußballclubs aufnehmen, dass ich auch eine Geschichte zu erzählen habe, wie es mir gegangen ist und dass es in Deutschland nicht nur böse Menschen gibt, wenn man eine Zeitung so liest, die Rechten. Überwiegend die Deutschen sind, Entschuldigung, sind schwer in Ordnung. Und das versuche ich zu übermitteln, dass sie die Angst haben und dass sie sehen, hier können sie Fußball spielen, hier werden sie sozial mit eingebunden, sie können so weiter, wir können den Trainerschein machen. Wir versuchen jetzt auch Integrationsmenschen mit Integrationshintergrund auch gucken, dass sie mal vielleicht einen Schatzmeister machen in Fun. Also richtig einbinden in unsere Gesellschaft. Es ist ganz wichtig und das mache ich gerne mit Leidenschaft.
Wie weit sind wir denn in Deutschland mit der Integration in Ihren Augen?
Weit entfernt. Wenn es diese Ehrenamtler nicht gäbe in Deutschland, und da muss man immer wieder den Hut ziehen, ob das im Fußballclub, im Handballclub, in Krankenhäusern und die sich für alten Menschen pflegen, wenn es diese ehrenamtliche Person in Deutschland nicht gäbe, wird ganz Deutschland zusammenbrechen.
Welche Vergleiche können Sie ziehen zu Ihrer aktiven Laufbahn und zu heute, zum Jahr 2020?
Meinen Sie jetzt, wenn ich die Fußballer heute oder die?
So im Allgemeinen, Fußball, Integration, Respekt, Fairplay.
Ich verstehe es. Ja, also da hat sich natürlich sehr viel gewandelt. Wenn mit dieses Fairplay und dieses Integrationsthema in Deutschland nicht mehr nach vorne gebracht hätte, wäre man kein Weltmeister geworden. Wenn Sie sehen, was wie viel Integrations mit Hintergrund, wie viele Spieler da mitgespielt haben und Zubeck gespielt haben und heute noch in den U21. Der Mannschaft drin sind, da haben wir noch einen riesen Bedarf, da kommt noch sehr viel. Aber wir müssen mehr tun, wir müssen mehr die Stimme erheben. Ich habe früher meine Stimme erhoben und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ein Mann wie Jimmy Hartwig oder Erwin Kostete, wir waren die ersten dunkelhäutigen Nationalspieler und auch in der Bundesliga, wir sind beschimpft worden, wir sind mit Banane beschmissen worden. Meine Mutter ist als Negerhure im Stadion beschimpft worden. Ich bin als Bastard beschimpft worden. Also wow. Aber trotzdem habe ich nie aufgegeben, meinen Mund aufzumachen. Und deswegen mache ich jetzt genau beim DFB dasselbe, wie meinen Mund aufmachen. Mhm. Und ich kann nur sagen, wenn ich ins Stadion gehe, die meisten Menschen sagen, ja, wir sind nicht rechtsradikal, wir haben mit den Leuten nichts zu tun. Aber verdammt nochmal, dann solltest du doch im Stadion den Mund aufmachen, wenn 5.000 Leute rechte Parole schreien und die anderen sind 70.000. Dann solltet die 70.000 aufstehen und sagen, haltet doch verdammt nochmal eure Schnauze. Und da habe ich das durch Ankreiden. Die schweigende Mehrheit in Deutschland müsste mehr auf die Barrikaden gehen, um den Mund aufmachen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns von ein paar dumm geleiteten Menschen, die immer nicht den Einschlag gehört haben, lanciert. Sie machen es natürlich auch geschickt. Entschuldigung, wenn ich schon mal dabei bin. Ich bin auch gleich fertig. Wenn ich schon dabei bin, dann muss ich das auch sagen. Wir müssen auch fragen, nicht bloß sagen, die sind böse, die sind Ding, was machen die? Die AfD, eine Partei, die demokratisch in Deutschland gewählt worden ist. Die kann man nicht einfach so abschieben. Man muss sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Man muss in Schulen gehen und fragen, warum bist du rechts? Wie bist du da hingekommen? Und das mache ich. Ich unterhalte mich mit Rechtsradikalen. Ich sage, warum habt ihr das gemacht? Letztes Mal hat mich einer getroffen, sagte, du bist ein Rechtsradikaler, sagte, Mensch, du bist doch einer von uns. Ich sage, stopp, ja, ich bin keiner von euch. Doch, du bist auch auf der Straße groß geworden. Dann sage ich, Moment, jetzt war mein Ansatz. Rede, warum du. Ja, du hast Fußball gehabt, da haben sie dich aufgefangen, aber mich hat bei mir jetzt niemand. Und dann haben sie die Jungs vom Recht gekommen, die haben mich dann mit dem Fußball genommen oder irgendwo hin und die haben mich dann die Familie gegeben, die ich nie hatte. Und da müssen wir Demokraten einschreien, dass sowas nicht passiert.
Jimmy Hartwig, Sie sind ein Mann der klaren Worte. Das merken wir auch hier im Deutschlandfunk Kultur jetzt gerade, wenn Sie sich so für das einsetzen, was Sie tun. Wahrscheinlich sind Sie dann auch exakt der richtige Botschafter für eine Aussage, die ich ziemlich krass finde, nämlich Hose runter.
Ja, die ist ganz krass. Das war auch so ein hartes Ding. Das war der AOK Nordost, Männergesundheit. Weil sie so immer diese Familie, habe ich immer gesagt, die Vater, die Mutter, das kleine Kind, diese heile Welt habe ich immer als Marketing gehabt. Diese heile Welt, Freunde, die heile Welt, kann sich jeder selber malen, ob es die heile Welt überall noch gibt, weiß ich nicht. Aber die heile Welt, wenn ich sage Hose runter, ist es zweideutig.
Dann meinen Sie Vorsorge?
Dann meine ich Vorsorge. Viele Männer haben gesagt, ja, typisch Hartwig, Hose runter. Ich sage, ja, natürlich typisch Hartwig, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte er doch gar nicht zugehört. Und heute ist es so weit, dass wir 38% im Bereich Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, überall, 38% mehr Männer zur Vorsorge gehen durch diese Kampagne. Ich kriege Anrufe von Menschen oder von der AOK und kriege gesagt, Mensch, der Hartwig, der hat mir das Leben gerettet, weil wenn der nichts gemacht hätte, wäre ich nie zum Urologen gegangen.
Weil er ja selber auch ein gebranntes Kind ist, ja. Weil sie selbst zwei Krebserkrankungen hatten. Also ja. Sie sind ja der beste Botschafter für Vorsorge. Geht rechtzeitig hin.
Ja, das ist. Ich habe ja auch als Fußballer, wirst du untersucht, Herz-Kreislauf-System, die Knochen müssen in Ordnung sein. Aber keiner sagt mir von den Ärzten, du könntest auch mal sein, dass du vielleicht nochmal eine kleine Popo-Untersuchung machen. Da denken die alle, was ist denn das für eine? Jetzt kann ich jedem sagen, es tut nicht weh. Geht hin, das ist eine Arbeit von einer Viertelstunde. Ihr müsst euch frischtig waschen und eine frische Unterhose anziehen, sonst wird es unangenehm. Und ja, sie lachen, aber es ist wirklich fraglich. Ich habe schon mit so vielen Urologen zu tun, die erzählen mir manchmal Geschichten, wo ich denke, alter Falter, das kann doch nicht sein, dass ein 18-Jähriger gewisse Sachen nicht macht. Und dann spreche ich natürlich Klartext. Gut, ist jetzt Kultur, ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
Weil Männer stark sein wollen. Also weil Frauen sich offensichtlich da, weil es für sie zum Leben dazugehört, so eine Vorsorge an sich selbst vorzunehmen und zum Arzt zu gehen regelmäßig, Männer nicht.
Frauen sind für mich die Heroes. Frauen gehen von der ersten Periode bis zu Wechseljahren zur Vorsorge und das. Mhm. Die Hygiene bei den Frauen ist wow. Bei den vielen Männern, Entschuldigung, wenn ich das muss ich sagen, ich weiß, vielleicht einige Zuschauer jetzt sagen, wie ist denn der drauf, der Typ? Aber wenn ich sehe, dass viele junge Leute mit 14, 15 die nicht mal richtig ihre Vorhaut sauber machen, wenn da der Dreck dahinter ist, wenn die Unterhose nicht sauber ist, wenn sie dann sagen, wieso bekommt denn da eine 12-Jährige eine Spritze gegen Gebärmutterhalskrebs? Dann sage ich, weil du ein Schwein bist. Warum ich? Er sagt, du glaubst ja nicht. Wenn sie, das sind so die Geschichten. Deswegen engagiere ich mich, um den Menschen zu sagen, Gesundheit ist das größte Gut auf der Welt, das es gibt. Und ich weiß, worüber ich spreche.
Jimmy Hartwig ist ehemaliger Fußballprofi, heute Schauspieler und einer, der ausspricht, was er denkt. Wie vielen Frauen haben Sie das Herz gebrochen in Ihren 65 Lebensjahren?
Wie viele Frauen haben mir das Herz gebrochen?
Das war eine Gegenfrage.
Ja, ich weiß, macht mir nichts unangenehm. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Also viel waren es nicht. Ich bin jetzt so, Leute sagen mir, ich war so ein Womanizer. Nein, ich glaube, das war ich nicht. Ich bin halt ein Mensch, der gern flirtet. Und bin halt charmant zu den Frauen, weil für mich Frauen was Besonderes sind. Und meine Mutter hat mir das eingebläut. Frauen sind was Besonderes, heben nie die Hand gegen eine Frau und so. Das ist bei mir so drin und ich flirte und meine Frau, die weiß, da fängt der Gockel fängt wieder an, sitzt wieder neben, fängt wieder an, der Gockel zu spielen. Das passt schon.
Ihre Frau Stefanie ist Ihre vierte Ehefrau. Stefanie Almer, Unternehmensberaterin. Sie haben sogar Ihren Namen angenommen. Sie heißen jetzt nämlich William Georg Hartwig Almer.
Das habe ich gern getan. Ich habe, wie gesagt, das hört sich jetzt für die anderen Frauen vielleicht böse an, aber ich war praktisch nur zweimal verheiratet. Einmal mit 23 und jetzt die zwei mittlere Ehen, die habe ich vergessen, die habe ich aus meinem Gedächtnis gestrichen. Und das ist auch gut so. Ich weiß, auf dem Papier bin ich viermal verheiratet, aber im Grunde bin ich jetzt zweimal verheiratet und bin einer der glücklichsten Menschen, die rumlaufen.
Wie sieht Familie bei Ihnen eigentlich aus? Also Sie haben eine Tochter zusammen im Teenageralter. Ja. Sie leben in Bayern. Wie müssen wir uns Ihren Alltag vorstellen?
Ich lebe am wunderschönen Ammersee. Mein Alltag beginnt morgens um 17:45 Uhr, steigt die Kleine auf. Dann tun wir zusammen frühstücken, weil das ist das Programm. Wir werden zusammen frühstücken, das muss sein. Dann wird die Kleine verabschiedet in die Schule und dann nochmal ein Küsschen. Und dann sagt meine Frau, was ich zu tun habe. Dann sagt sie, ich habe Termine da und das ist gut. Du hast Termin da und da, dann sitzen wir uns zusammen, machen wir die Wochenplanung oder was im Tagplanung oder dann sagt sie, das und das ist reingekommen, ist in meinen Sätze, dann macht meine Frau die Büroarbeit und ich gehe los, hole Zeitung, die Zeitung ist zu informieren, wie es weitergeht und dann warte ich, wann ich wieder wegreisen darf oder mit dem Deutschlandfunk Interviews zu machen.
Wenn Sie sagen, Ihre Kleine kriegt morgens ein Küsschen, wer hat das denn bei Ihnen gemacht, als Sie klein waren?
Niemand. Niemand. Weil meine Mutter ist morgens um 4 aufgestanden und ist abends spät kaputt nach Hause gekommen und hat gearbeitet wie ein Pferd. Und zu Hause musste ich immer aufpassen. Ich bin mitgelaufen. Ich bin einfach nur mitgelaufen. Ich war da, aber ich bin mitgelaufen. Meine Mutter hat mich geliebt, aber die konnte mir keine Liebe zeigen, weil sie hat auch keine Liebe gekriegt von zu Hause. Und das ist der Jimmy Hartwigs Teufelskreis. Deswegen, jetzt kommen wir auf das Thema Frauen nochmal zurück. Ich habe immer gemeint, Sexualität ist Liebe. Und immer, wenn ich Sex gehabt habe, denke ich, oh, die liebt mich. Das war gar nichts. Das war einfach nur, das war nichts. Das war einfach nur ein Pfack. Das war nichts gewesen. Aber Liebe bedeutet doch nicht immer, dass man, Liebe ist doch das, was ich jetzt kriege. Liebe ist, man kriegt Küssen von meiner Tochter. Ich kriege Küssen morgens, wenn meine Frau aufwacht. Wir schlafen abends gemeinsam ein mit Händchen. Wir sagen uns unsere Meinung. Wir gehen aber manchmal ins Bett, haben uns geärgert, aber dann kann niemand von uns zwei schlafen, weil wir denken, das ist Liebe für mich. Und das habe ich nie gewusst. Das ist Liebe. Ich konnte es nicht gekriegt, das tut mir sehr weh.
1954 in Offenbach in Hessen geboren. Der Vater ein afroamerikanischer GI. Die Mutter bekommt ein dunkelhäutiges Kind. Da gab es wirklich gar keine Art von Liebe in ihrem Umfeld. Was? Hart?
Ich habe meine Mutter dann mal gesprochen, weil Mutter, es hieß ja immer so, meine Mutter ist ja immer, die meisten Frauen, die mit Dunkelhäutigen was zu tun oder mit Besatzern was zu tun haben, das waren ja alles Huren gewesen. Aber meine Mutter war keine Hure, sondern meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt, ich bin 52 kennengelernt. Die waren 2 Jahre zusammen, bis Jimmy kam. Mhm. Und dann hat mein Opa, der Freund von Adolf, dafür gesorgt, dass dieses auseinandergeht. Auseinandergeht sah so aus. Meine Mutter hat gesagt, sie ist nach Hause gekommen, hat gesagt, Papa, ich bekomme ein Kind. Und mein Großvater, jawohl, ein deutscher Junge, wollte immer ins Haus kommen. Dann sagt sie, nein, ich muss dir aber sagen, ich habe ein Kind von einem Dunkelhäutigen. Mhm. Daraufhin musste er mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Und dann hat sich geschworen, wenn ich, der Bastard, auf die Welt komme, wird er mich mit dem Kissen ersticken. Da kann ich mir vorstellen, was da immer Ängste da wurden. Aber ich hatte noch ein paar Onkels gehabt, die haben da schon aufgepasst. Aber trotzdem, immer Liebe ging es da nicht. Wenn ich in Nähe von Opa gekommen bin, habe ich schon einen Schubser gekriegt. Also es hieß, ich bin mitgelaufen. Und das ist immer bei mir noch tief drin. Das werde ich auch bis in meinen Tod, wie ich im Sterbebett liege, werde ich das nie vergessen, was mit mir passiert ist.
Wer hat Ihnen dann die Werte im Leben vermittelt?
Die Werte im Leben haben mir vermittelt zum Beispiel Kurt Schreiner, mein Trainer bei Kickers Offenbach. Die Werte. Meine Mutter auch teilweise Werte. Aber ich habe ja keinen Vater. Wenn ich in die Pubertät gekommen ist, in der Pubertät war ich bei Kickers offenbar in der Jugend. Da ging ich ja voll in der Pubertät. Und dann hat er mich schon runtergeholt. Und hat mich auch geschützt vor den anderen Eltern, die gesagt haben, der kommt aus einem finanziell schwachen Umfeld. Der kann doch gar nicht spielen. Doch, da hat er gesagt, doch, der spielt, weil der besser ist wie ihren Sohn. Da ging es los. In die Schule bin ich reingekommen, meine Lehrerin auch. Der ist asozial, der ist ein Dunkelhäutiger. Da ging es nicht.
Also der Stempel war auf der Stirn?
Der Stempel hat draufgestellt. Schwarz und kein Geld und asozial. Mhm. Hat mich lange in meinem Leben, deswegen habe ich mich auch immer gewehrt und bin auch manchmal ausgeflippt. Aber gut, das soll keine Entschuldigung sein, man soll nicht ausflippen, weil es einem schlecht geht. Aber ich kann manchmal auch Menschen verstehen, wenn sie am Rad drehen, wenn sie nur immer gesagt kriegen, dass sie scheiße sind, dass sie doof sind, dass sie für die Gesellschaft nichts wert sind. Da kann ich mal manche Menschen verstehen, dass die mal am Rad drehen.
Wollte Ihre Mutter nie, dass Sie Ihren Vater kennenlernen?
Ich habe meinen Vater kennengelernt, wo ich 4 war. Das Paradox ist, er hat mir ein tolles Geschenk mitgebracht. Ein Fotoapparat für einen 4-Jährigen war ein Riesending. Hm. Habe ich nie gekriegt, weil den habe sie dann im Pfandhaus viel Geld dafür gekriegt zu der Zeit. Ein englischer, amerikanischer Fotoapparat von allem, hat viel Geld gegeben, da haben wir wieder mal einen Monat leben können davon. Also mein Geschenk ist in den Haushalt reingegangen. Ich habe, glaube ich, schon mit 4 Jahren das erste Mal schon Unterhalt bezahlt fürs Leben. Hört sich blöd an, ist aber so gewesen.
War es eine schlimme Kindheit?
Es war teilweise schlimm und teilweise schön, weil ich direkt immer am Wald aufgewachsen bin. Da wollte ja niemand hinkommen. Wir waren ja von Angst, die werden beklaut, die Autos werden gestohlen. Aber ich konnte in den Wald gehen, ich konnte spielen, keine Angst war. Die Türen waren auf bei den Leuten. Da hat sich nicht jeder gegenseitig beklaut. Nein, die Türen waren auf. Da war ein Vertrauensverhältnis da. Das war toll. Wenn ich draußen im Wald war, war ich glücklich. Heute merke ich wieder, wenn ich allein in den Wald spazieren gehe oder sitze irgendwo, wandern in die Berge oder ich bin den Jakobsweg gegangen, da bin ich glücklich, da bin ich frei, da kann ich meinen Kopf freilassen. Dann kann ich alles nachdenken, was mit dem Leben mit mir passiert ist. Aber ich glaube, meine Kindheit, ich möchte es niemandem wünschen.
Wir haben vorhin schon festgestellt, im ersten Leben Fußballprofi, Nationalspieler. Wissen Sie eigentlich noch, wer Ihnen zum ersten Mal so einen Ball vor die Füße gelegt hat?
Ja, das war gewesen, Willi Rodekurt hieß der. Das war ein Nachbar, auch ein Dunkelhäutiger. Hat aber Kickers Offenbach, der hat einen Ball hingelegt und hat gesagt, ob ich Lust hätte, zu Kickers Offenbach zu gehen. Aber bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, kann ich Fußball spielen? Sagt sie, nein, das geht nicht, weil wir haben kein Geld für Fußballschule.
Wie alt waren Sie da?
8.
Hm. Und dann haben Sie Mama umgestimmt?
Ja, Mama nicht, sondern Kickers Offenbach hat mir die Fußballschuhe geschenkt.
Ach, und dann war Mama umgestimmt.
Dann,
gab es kein Argument mehr,
mich nicht hingehen zu lassen. Aber war schon in Ordnung so.
Was denn lieber auf den, ich sag mal, ersten Tritt, auf den ersten Pass?
Fußball war Leidenschaft auf einmal, weil ich gemerkt habe, ich bin ja besser wie diese weißen Kinder, die sich immer so vortun. Ich kann den Ball durch die Beine spielen und niemand ist an den Ball gekommen, wenn ich ihn hatte, und ich war sehr hart gewesen und Und das war toll. Ich bin immer dann gewählt worden. Wir wollen den Jimmy, wir wollen den William haben in der Mannschaft. Der ist gut, du, da gewinnen wir immer her. Ruf den mal an, der Boss, geh mal da hier, gell? Das ist Bescheid war's.
Wenn Sie sagen, Sie waren besser als die weißen Kinder, dann haben Sie diesen Unterschied ja aber irgendwann auch wahrgenommen. Wann war das denn, dass Sie gecheckt haben, ja, ich sehe anders aus als all die anderen da, meine Kumpels?
Das kriegen Sie schon in die Jugend. In meinem Elternhaus haben Sie das schon früh genug mitbekommen. Ja? Also es waren klare Verhältnisse. Du bist nicht so wie die. Du musst dich zurückhalten. Du bist nicht so wie die, du darfst dich nicht schlagen. Du bist nicht so wie die, du musst kuschen. Das habe ich so gehämmert bekommen. Und das habe ich alles zeitweise gemacht. Und dann mit 12 Jahren habe ich mir gedacht, so geht es nicht weiter. Und habe mich angefangen zu wehren.
Wie?
Ja, meine Mutter hat eine Freundin gehabt in Ida Oberstein. Und die war auch mit, hat auch 2 dunkelhäutige Kinder gehabt. Die haben wir besucht, mit denen bin ich auf die Straße spazieren gegangen. Und daraufhin kamen auch wieder weiße Kinder und habe sie beschimpft mit Neger und was wollt ihr hier? Und da sind die 2 hin, habe den voll fürchterlich auf die Schnauze gehauen. Und ich bin weggegangen, bin nach Hause gegangen und habe gesagt, das darf ich nicht, sonst kriege ich Stress. Die kommen nach Hause und sagen zu ihrer Mutter, das ist aber ein Feischling. Sagt meine Mutter, das ist kein Feischling, der hat recht, der schlägt sich nicht. Und hat die Frau gesagt, das ist aber in Ordnung. Soll er sich jetzt immer sein Leben lang ducken? Und jetzt gehst du raus und machst das auch. Das war wie ein, Gottes Willen, ich bin da raus zu hin und habe den, oh Gott.
Das geht ja aber im Fußball nicht. Ne? Im Fußball gibt es Regeln. Das ist ein körperloser Sport. Also man darf kein Foul machen. Und wenn, dann wird man bestraft. Ja. Wenn da aber von der Tribüne diese bösen Sprüche kommen, die Sie uns vorhin schon erzählt haben, dann muss einem doch der Kamm schwellen, oder?
Das ist richtig. Aber du konntest nur bestrafen, die Leute, indem du wirklich gute Leistung abgeliefert hast und hast Tore geschossen. Und hast ihren besten Mann aus dem Spiel genommen. Das ist mir mein ganzes Leben lang toll gelungen. Ich war einem Torschützen, ich sehr viele Tore geschossen, ich war torgefährlich. Ja, und da habe ich Respekt. Das Respekt im Fußball habe ich mir peu à peu erarbeitet.
Ja, und Sie sind 3-mal deutscher Meister, 79, 82, 83.
Ja, und Champions League-Sieger.
Ja, damals hieß es noch Europapokal der Landesmeister, ja. 83. Wahrscheinlich der schönste Moment Ihrer Karriere, oder?
Ja, das war Fußball. Was im Fußball riecht, war das alles toll gewesen. Ich habe ja auch 2-mal im Endspiel gestanden, UEFA-Pokal. Einmal mit HSV, einmal mit FC Köln, habe ich leider nicht gut. Aber ich habe im Fußball alles erreicht, was man erreichen kann. Also ich bin im Fußball sehr, sehr dankbar, dass ich der Jimmy Hartwig sein darf, den ich jetzt bin. Wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob der Jimmy Hartwig, der jetzt ist, so wäre. Das weiß man ja nicht.
Und dann gab es richtig viel Kohle, ziemlich schnell.
Ziemlich schnell viel Kohle und ziemlich schnell ausgeflippt.
Wissen Sie noch, wann die erste Million auf dem Konto war?
Ja, mit 24.
Und wie schnell war die wieder weg?
Mit 25.
Was haben Sie denn falsch gemacht?
Alles. Ich habe Leuten vertraut. Es gibt ja ganz kurz, die Leute haben gesagt, ich hätte es versoffen, ich hätte es verhurt und hätte es verkokst. Ich habe weder gesoffen, ging nicht, habe wirklich keinen Alkohol getrunken, ganz wenig und nicht mehr wie die heute. Verhurt auch nicht, weil ich habe mir keine Frau kaufen lassen. Die habe ich, wenn man es mal ganz böse sagen wollte, da habe ich nie was zu zahlen brauche dafür. Und Koks habe ich, gekokst habe ich auch nicht. Also solche Unverschämtheiten muss man sich dann sagen. Ich habe Bauernmodelle gekauft. Ich habe einem Rechtsanwalt, einem Steuerberater und einem Banker blind vertraut.
Ja.
Und das blinde Vertrauen hat mich bald meine Ruin gekostet.
3-mal Offenbarungseid. Das heißt, man muss sagen, ich kann meine Schulden nicht zahlen.
Ja, ich habe es aber all bezahlt. Also ich habe gesagt, ich mache das. Und ich hätte ja auch dieses Offenbarungseid, hört sich so blöd an. Ich hätte diese auch machen können,
Insolvenz.
Das habe ich nicht gemacht. Weil ich gesagt habe, jeder kriegt sein Geld zurück. Und ich bin stolz darauf, dass ich Vergleiche machen konnte, an jeder hat sein Geld gekriegt. Da bin ich stolz drauf. Ich habe vom Staat kein Geld gekriegt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, meine Mutter ist nicht vom Staat Geld gekriegt. Die hat gearbeitet, dass sie sich totgearbeitet in Fabriken, mich groß zu werden. Die hat keine Unterstützung vom Staat gekriegt. Warum soll ich, der früher viel Geld hatte, vom Staat Geld nehmen? Das wäre eine Ohrfeige für meine Mutter gewesen. Also habe ich alles gekämpft und gemacht oder getan. Und deswegen, ich meine, wenn es irgendwo jetzt Firmen gibt, die Werbung machen wollen mit mir, dass ich wieder was verdiene, bitte melden beim Deutschlandfunk.
Herr Hartwig, ja. wenn man mit Ihnen spricht, Sie sind ein Sonnenschein. So kommen Sie mir in dieser letzten Dreiviertelstunde entgegen. Wenn man Fotos von Ihnen sieht, Sie jubeln, Sie lächeln. Man sieht Ihre Zahnlücke.
Ja, da bin ich ganz stolz drauf.
Wie kommt es dazu, dass so ein fröhlicher Mensch 2-mal versucht, das Leben zu beenden?
Weil dieser Zeitpunkt gekommen war, wo ich gedacht habe, wo alles auf mich eingeprasselt ist. Ich hatte kein Geld mehr gehabt, diese Ehen sind im Bach runtergegangen, die sogenannten Freunde waren weg Und dann habe ich mich zurückbesonnen, habe zu meiner Mutter versprochen, Mama, ich werde nie jemand auf die Tasche legen. Ich werde niemand zu Last fallen. Das habe ich meiner Mutter versprochen. Und bis heute habe ich es gehalten. Aber da gibt es einen Zeitpunkt, wo es nicht ging, wo ich gedacht habe, jetzt ist gut. Jetzt musst du dir das Leben nehmen. Aber ich war Gott sei Dank ein Feigling gewesen. Ich habe trotzdem vorgewählt. Ich habe ein großes Messer schon in der Hand gehabt. Ich hätte nur zuzustechen brauchen. Aber dann hatte ich ja noch einen Sohnemann gehabt, wo ich mir gedacht habe, nein, das kannst du nicht machen. Und deine Mutter wird im Himmel tierisch enttäuscht sein, dass du das gemacht hast. Also habe ich das verworfen und der liebe Gott hat mir geholfen, dass ich das verworfen habe. Und so sitze ich hier und lächle und bin gut drauf und versuche anderen Menschen zu helfen. Und das ist mein Lebensmotto.
Jimmy Hartwig im Deutschlandfunk Kultur, früher Profifußballer, heute Schauspieler. Wie oft spielen Sie eigentlich noch Fußball, Herr Hartwig?
Nicht mehr. Ich habe ja einen Herzschrittmacher und einen Defibrillator im Körper. Da sollte man ein bisschen mehr Fußball spielen. Ich könnte noch ein bisschen rumkicken, aber meine Frau hat gerade recht. Ich habe lange genug Fußball gespielt und die Gesundheit ist wichtiger.
Dann dürfen Sie sich auch auf der Bühne nicht aufregen.
Oh doch, da muss ich mich aufregen auf der Bühne. Und das macht mir auch Spaß auf der Bühne, wenn die Leute zuhören, wenn sie merken, du hast was zu sagen und sie hören zu. Und deswegen möchte ich noch mehr Theater, dass ich mich holen oder meine Geschichten erzählen kann auf kleinen Bühnen. Also alle, die das von Ihnen jetzt hören, das ist ja toll. Das gibt ja viele Hörer beim Deutschlandfunk, die das jetzt hören. Intellektuelle Menschen, die das jetzt gehört haben, vielleicht wollen sie haben, dass ich mehr Geschichten erzähle.
Gerne. Was würde Sie denn reizen? Also was für eine Rolle dürfte denn gerne um die Ecke kommen?
Ja, zum Beispiel Richter Adam, der zerbrochene Krug. Zum Beispiel, ja, ich weiß, ich bin größenwahnsinnig. Aber es gibt so Rollen, die wo Geschichten erzählen. Wo man, es gibt ja vielfältige Sachen in der Literatur. Ich kann jetzt an Talk nicht sagen, aber es gibt viele Sachen, wo auf mich auf den Leib zugeschnitten wären. Und mit Thomas Thiem habe ich ja Legende auf der Couch gemacht, wo er mich dann unter die Lupe genommen hat als Psychologe. Das ist super angekommen. Also solche Geschichten würde ich gerne machen mit Singen. Wie gesagt, das macht mir Riesenspaß. Leute den Spiegel hinhalten und sagen, habt Respekt vor anderen Menschen. Tut sie auf Augenhöhe, gebt ihnen auf Augenhöhe begegnet und habt und seid Fairplay.
Jetzt kommt im Herbst aber erstmal das Brecht-Programm, gesungen von Ihnen, von Jimmy Hartwig, der zu Gast war im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für die Offenheit, für die klaren Worte, die Sie auch hatten und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich hoffe, dass das gut angekommen ist, dass nicht jeder denkt darüber. Ich bin so und ich bin lustig, ich bin geradeaus und vor allem bin ich sehr, sehr ehrlich und ich wünsche Ihnen und Ihnen Hörern viel Gesundheit, alles Gute und bleiben Sie bitte so, wie Sie sind, Herr Moderator.
Das werden wir und das werde ich auch. Dankeschön.